Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in Bergen auf Rügen, wo ich viele Jahre Pastor war, da gab es immer einen Musiksommer mit verschiedensten Konzerten in der Kirche und einmal standen die Prinzen auf dem Programm, diese A Cappella-Gesangsgruppe. Und ich erinnere mich an einen aufgeregten Anruf im Vorfeld: Die singen doch hoffentlich nicht dieses Lied vom Schwein. Das passt doch wohl nicht in eine Kirche. Sie kennen den Text? Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Stimmt, passt nicht so ganz in eine Kirche, aber in unsere Welt passt es schon, oder? Und so ganz fremd ist es uns vielleicht auch nicht. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, wenn du es zu etwas bringen willst. Andere sagen, du musst den Tiger in dir wecken, ein schlauer Fuchs sein oder kämpfen wie ein Löwe. Wenn es sein muss, im Sturzflug deine Chancen ergreifen wie ein Adler. Es gibt eine ganze Menge tierischer Vorbilder in unserer Zeit. Eins gehört gewiss nicht dazu, das Schaf. Im besten Fall erinnert es an Schafswolle und Schafskäse und ein leichter Hauch von Bioladen zieht durch den Raum. Aber im Allgemeinen steht das blökende Schaf eher für Hilflosigkeit, Unselbstständigkeit. Wer will schon ein dummes Herdentier sein, das nicht so richtig für sich selbst sorgen kann? Die in der Kirche aktiv sind, Pastoren, Mitarbeiterinnen, Ehrenamtliche, die fühlen sich manchmal vielleicht eher wie die Schäferhunde. Sie sind treu und wachsam, hören auf das Wort des Herrn, versuchen die Herde zusammenzuhalten, sind manchmal ein bisschen abgehetzt. Doch in unserem Predigttext, den wir gerade gehört haben aus dem ersten Petrusbrief, der schweigt von Schäferhunden, von Löwen, von Schweinen und von Füchsen. Er redet nun mal von Schafen und ihrem Hirten. Und dieser Text steht damit in der Bibel nicht allein. Wir kommen an diesem Bild vom Hirten und seinen Schafen irgendwie nicht vorbei. Und wie bei so vielen alten Bildern, die die Bibel gebraucht, ist es auch hier, wenn man ein bisschen näher hinschaut, dann lassen sich durchaus auch Dinge entdecken, die uns auch als Menschen des 21. Jahrhunderts ansprechen. Also, lassen wir uns mal einfach auf dieses Rollenspiel ein. Was bedeutet das, Schaf zu sein? In unserem Predigttext bedeutet das zuerst eins und vor allem einen Hirten zu haben. Sie brauchen einen Hirten, weil sie sich sonst verirren. Sie brauchen ihn, weil sie sonst schutzlos bleiben. Nicht die Dummen, nicht die Schwachen, alle Schafe und alle Menschen, wird damit gesagt, brauchen einen Hirten. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Das ist natürlich keine attraktive Werbebotschaft, die runtergeht wie Öl. Nein, das ist ein harter Brocken. Und wir als moderne Menschen haben damit unsere Probleme. Wir fühlen uns vielleicht in unserer Ehre gekränkt. Aber naja, spätestens bei der nächsten Nachrichtensendung oder im nächsten Internetartikel über ein politisches Thema, spätestens dann müssen wir feststellen, so ganz unrealistisch ist die Bibel in ihrem Menschenbild nicht. Es reicht eben nicht, sich als Tiger zu fühlen. Es reicht nicht, den schlauen Fuchs, der sich schon durchbeißen wird, zu spielen. Die Bibel sagt, ihr seid wie Schafe. Ohne Hirten geht ihr in die Irre, geht ihr verloren in den dunklen Tälern des Lebens oder ihr steht plötzlich am Abgrund, wo alles aus ist. Menschen brauchen einen Hirten. Und sie haben einen, lesen wir. Was ist das für einer? Was kann der? Was tut der? Jesus, der gute Hirte, den Gott seinen Menschen schickt, bekommt in unserem Predigtext noch einen zweiten Titel. Er ist Hirte und Bischof unserer Seelen, so übersetzt es jedenfalls Luther. Im griechischen Urtext steht hier Episkopos und davon ist unser deutsches Wort Bischof tatsächlich abgeleitet, aber die wörtliche Bedeutung ist Aufseher. Der Hirte sieht auf seine Schafe. Und in diesem Sinne ist er Aufseher. Der Hirte achtet auf das Wohlergehen der Herde. Er hat dabei nicht die Wollmilch- und Fleischproduktion im Blick, sondern die Tiere selbst. In der Zeit, aus der unser Predigtext stammt, gehörte die Herde gar nicht dem Hirten. Hirten haben die Schafe eines anderen gehütet. Der Hirte war dafür verantwortlich, sie wohlbehalten wieder zurückzubringen. Und auf den langen Wanderungen von der Winter- zur Sommerweide war der Hirte auch der Pfleger und Arzt. Er weiß, dass seine Tiere nicht nur Hunger und Durst haben, sondern auch mal Schwäche verspüren, Unruhe empfinden und bei drohender Gefahr zittern sie vor Angst. Der Hirte bahnt den Schafen den Weg durchs unwegsame Dickicht, auch wenn Dornen seine Haut blutig schrammen. Wo ein Tier sich verletzt, da verbindet er es. Der Hirte in biblischen Zeiten liegt also nicht im Gras und spielt auf seiner Panflöte und pfeift ab und zu den Schäferhund ran, um die Herde zusammenzuhalten. Der Hirte setzt sich ein für seine Herde. Und wenn ein Raubtier die Herde angreift, dann steht der Hirte auch mit seinem Leben für die Herde ein. Vielleicht haben Sie sich schon öfter gewundert bei dem bekannten Psalm 23, den wir auch gemeinsam gelesen haben heute. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wieso trösten? Der Hirtenstab ist nicht der Prügelstock des Antreibers. Es ist die Waffe zur Verteidigung vor Feinden. Der gute Hirte treibt seine Schafe nicht vor sich her, sondern wenn es darauf ankommt, geht er vorn weg. Gerade im finsteren Tal, das heißt in den engen Schluchten, die in Israel oft die einzigen gangbaren Wege sind von einer Weide zur anderen, da geht der Hirte vorweg und seine Schafe werden dadurch gewarnt und beschützt vor lauernden Raubtieren. Er lässt sie nicht ins Verderben laufen, er geht den Weg zuerst. Und deshalb heißt es im ersten Petrusbrief auch gleich zu Beginn in unserem Text, folgt ihm, folgt seinen Fußstapfen, den Fußspuren. Hier sind also nicht die dummen Schafe im Blick, sondern hier wird vorausgesetzt, dass sie intelligent und selbstständig genug sind, diesen Spuren zu folgen. Wir sollen uns auf Spurensuche begeben. Welchen Weg ist unser guter Hirte gegangen? Wenn wir das Bild vom Schafhirten ernst nehmen, dann ist das nicht einfach irgendeine interessante Frage. Wo sind die Fußspuren des Hirten? Für Schafe ist das eine lebenswichtige Aufgabe, ihm nachzukommen. Wir reden in der Kirche ja oft davon, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Aber das Ziel ist dabei nicht, genauso gut zu werden wie er. Es geht darum, den Weg zum Leben zu finden, den Weg zu einem Weideplatz, den Weg zur Quelle, den Weg, der durchführt durch das finstere Tal, einen gangbaren Weg im Leben. Es geht nicht darum, ein bisschen bessere Menschen zu werden. Es geht um lebenswichtige Orientierung. Und dafür sollen wir uns immer wieder auf Spurensuche begeben, in den Jesus-Geschichten der Bibel. Wir müssen uns die Zeit nehmen, um zu entdecken, wie und wo der gute Hirte Spuren und Eindrücke hinterlassen hat. Für den Schreiber unseres Briefes hat der letzte Abschnitt des Lebens von Jesus den stärksten Eindruck hinterlassen. Und ja, da sind es vor allem Blutspuren, die Jesus auf diesem letzten Wegstück hinterlassen hat. Unser Predigtext erinnert an Jesus, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte. nicht drohte, als er litt, sondern alles Gott überließ. Das spielt natürlich auf die Verurteilung Jesu an, auf seine Hinrichtung am Kreuz. Für den christlichen Glauben ist dieser Tod am Kreuz ein stellvertretender Tod. Er war eigentlich unser Schicksal, aber der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Er lässt sich im Bild gesprochen von den Wölfen zerfleischen, damit sie von den Schafen ablassen. Unser Predigtext sagt das mit einem Zitat aus dem Alten Testament: Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das sind also die Fußspuren, die uns den Weg weisen. Sie führen uns zum Kreuz. Kein besonders schöner Anblick. Das Kreuz ist ja ein Symbol der Ohnmacht. Es sagt uns, nein, nicht wir Menschen haben es im Griff. Wir können für unser Heil nicht selber sorgen. Wir sind ganz und immer auf Gott angewiesen. Dahin soll uns die Nachfolge Jesu führen. Nicht zu demselben Schicksal. Das heißt ja, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Aber zu dieser Erkenntnis, für die das Kreuz steht, ein Symbol der Ohnmacht, das uns erinnert, wir sind ganz auf Gott angewiesen, in allen wichtigen Dingen im Leben und im Sterben. Auf seine Vergebung, auf seine Gnade, die die Kraft hat, einen neuen Anfang zu stiften, wo eigentlich alles aus zu sein scheint. Der Weg zu Gott, der Weg zum Leben, zum ewigen Leben, dieser Weg, so hören wir heute, führt am Kreuz vorbei. Das zeigen die Spuren des guten Hirten. Erfahrene Spurenleser können aber auch noch mehr ablesen. Nicht nur die Richtung, sie können auch feststellen, was jemand unterwegs gemacht hat. Der Briefschreiber, aus dessen Feder unser Predigtabschnitt stammt, war so ein erfahrener Spurenleser und er hat auf dem Lebensweg des guten Hirten etwas entdeckt, was auch für uns wichtig sein könnte. Eine Lebensart, die hilft, ans Ziel zu kommen. Jesus, so hat er beobachtet, hat das, was andere Menschen ihm angetan haben, nicht mit gleicher Münze heimgezahlt. Das war schon immer sein Stil, Geduld mit anderen. Auch wenn die anderen im Unrecht waren, hat er keinen Druck auf sie ausgeübt. Er hat es gewagt, ohne Hass auszukommen, Neid nicht zugelassen und vor allem auch auf die kleine, ach so süße Rache verzichtet. Ich überlasse auch das. Ich überlasse alles Gott. Das wirkt ein bisschen weltfremd in einer Zeit, wo ein Streit über den Gartenzaun leicht vor Gericht endet, aber es ist der Weg, das ist der Weg des guten Hirten, unseres guten Hirten. Und die Schafe folgen ihm nicht, weil sie moralische Helden sein wollen, sondern weil sie glauben, dass es dieser Weg ist, der aus dem finsteren Tal rausführt. Geduld, Mühe, ja auch Schmerzen ertragen, andere ertragen, aushalten, davon reden die Spuren Jesu. Auf den ersten Blick wirkt das schwächlich, aber wenn man genauer hinsieht, steckt da eine ungeheure Kraft drin. Was wäre unsere Welt ohne solche Menschen, die ihre Liebe durchhalten, auch wenn das Kampf und Mühe bedeutet, auch wenn das Verletzung bedeutet manchmal. Was wären wir ohne Menschen, die Schwierigkeiten in Kauf nehmen, wenn sie Partei ergreifen für andere, die gemobbt, ausgenutzt und benachteiligt werden? Welche Kraft strahlen Menschen aus, die sich nicht in den Strudel der Rache reinziehen lassen, wenn sie unter seltsamen Vorgesetzten oder neidisch gehässigen Kollegen zu leiden haben? Das ist nicht christlicher Masochismus. Das ist, wenn wir den Spuren unseres guten Hirten folgen und trauen, der einzige Weg, der weiterführt. Wer den Fußspuren des guten Hirten nachgeht, der lernt auf diesem Weg etwas, was die Schafe dieser Welt allen selbsternannten Schweinen, Löwen und Füchsen weit im Voraus haben, was sie weit überlegen macht. Ich kann gelassen bleiben und alles in Gottes Hand legen, auch und gerade im finstern Tal. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem guten Hirten. Amen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ein Lied über diesen guten Hirten unter der Nummer 23 in den blauen Heften.